unser Glaube ist der einzige Weg in die Freiheit. Ich habe noch keinen anderen Weg gefunden, der einem da so angeboten wird, der mich nicht immer weiter versklavt. Das Christentum gibt eine radikal andere Botschaft, nämlich es geht darum, ob das dein eigener Körper ist oder deine Umstände oder deine Familie, die du nicht gewählt hast oder, deine sonstigen Umstände, wie viele Menschen leben in äußerer Unfreiheit auf der Welt. Unabhängig davon, beziehungsweise in diesen Umständen, kannst du den Weg der Freiheit gehen. Und das, glaube ich, ist wirklich die innere Freiheit, um die es geht. Dieses rauszugehen aus dieser wirklichen versklavenden Spirale des Nicht-Genug-Seins.
Herzlich willkommen, Sophia, bei Unverschämt Katholisch.
Freut mich, hier
schön,
zu sein.
Schön, dass du da bist. Ich stelle dich ganz kurz vor für die, die dich noch nicht kennen. Du bist Sophia Kubi, Direktorin für strategische Beziehungen und Ausbildung bei Alliance Defending Freedom International. Du bist auch internationale Vortragsrednerin, hast eine NGO gegründet und vieles, vieles mehr. Ich freue mich, dass du da bist und dass wir ein bisschen reden können. Heute haben wir uns kein kleines Thema vorgenommen, kann man sagen. Wir wollen über innere Freiheit und innere Heilung sprechen. Und ich habe mir gedacht, oft, wenn man jetzt an Freiheit denkt, denkt man eher so an äußere Sachen. So, also ich kann machen, was ich will, ich kann dahin fahren, wo ich will. Also vor allem für mich war das ganz lange immer so. Ich dachte mir, wenn ich frei bin, dann fahre ich nach Südamerika mit dem Rucksack und ich mache, was ich will und keiner kann mir sagen, was ich zu tun habe und ich muss nirgends in den 9-to-5. Aber allein das Wort innere Freiheit, was ist damit jetzt eigentlich, also was ist damit gemeint?
Ja, ich meine, diese Sehnsucht nach äußerer Freiheit, immer so, ich mache Abenteuer, ich kann das und jenes und ich begrenze mich nicht zu sehr sozusagen äußerlich. Das ist, ich glaube, dass das ein Ausdruck ist von unserer echten Sehnsucht, frei zu sein. Allerdings, wenn das sich nur auf dieses Äußere, auch das heißt ja oft, ich lege mich nicht wirklich fest und ich halte mir alle Türen offen und ich glaube, dahinter steckt trotzdem eine gute Sehnsucht, nämlich diese Sehnsucht nach der echten Freiheit. Und wenn die in uns ist, da bin ich tief überzeugt, in jedem Bereich, aber auch in dem Bereich der Freiheit, wenn die in uns ist und so anscheinend die gesamte Menschheit sozusagen, also es liegt einfach in uns, es ist ja nicht nur ein, zwei haben diese Sehnsucht, sondern haben ganz, ganz viele, sogar, ich würde sagen, vielleicht alle. Wenn das so in uns ist, dann bin ich einfach zutiefst davon überzeugt, dass da irgendwie Gott auch echt was in uns hineingelegt hat. Und das heißt, diese Suche nach äußerer Freiheit, glaube ich, ist ein Ausdruck nach der echten Freiheit. Und jetzt ist eben dieses Paradox natürlich, was wir sehen, wenn wir uns immer alle Türen offen halten und immer nur schauen, wie kann ich vor allem mein Leben so einrichten, dass ich machen kann, was ich will, dann werden wir peu à peu innerlich unfreier und überhaupt nicht freier, sondern werde ich unfrei im Sinne von, ich mache, was ich will und dieses sich nicht festlegen und letztlich ist das ein ziemlich egoistischer Lebensstil dann auch, der daraus hervorgehen kann, der kann mich richtig versklaven. Der kann mich unfrei machen und letztlich ist einfach nur der Test, wenn ich dann sage, okay, wie frei bin ich denn zu sagen, ich mache jetzt das und das in meinem Leben, was nicht irgendwie nur deswegen ist, weil ich es gerade schön finde, bin ich denn frei, das zu entscheiden und dann auch zu tun? Wo ist denn die Freiheit, das zu tun, was ich entscheide zu tun? Auch wenn es nicht, wenn es sozusagen gegenläufig ist dem, heute bin ich müde und steh nicht auf, morgen stehe ich mal auf, heute mache ich das, heute mache ich jenes. Also so dieser äußere Begriff von Freiheit. Was, wenn ich entscheiden will, etwas zu tun, was dem nicht entspricht? Das ist ein ganz guter Test, mal zu schauen, wie frei bin ich denn eigentlich innerlich, eine Entscheidung zu treffen und nach dem zu leben, wie ich leben möchte. Diese wirkliche innere Freiheit ist wirklich von einer ganz anderen Qualität und entscheidet sich nicht, die kann ich leben, wenn ich in einer Gefängniszelle sitze. Die entscheidet sich nicht daran, wie groß oder klein ist meine äußere Freiheit, sondern das ist einfach schon nochmal eine andere Kategorie.
Ich würde auch sagen, ich habe das auch so ein bisschen erlebt, dass man manchmal gar nicht so bin viel gereist, aber man begegnet sich ja dann immer wieder selber und den eigenen, wie so Punkten, an denen man halt hängt so. Und oft, ja, habe ich diesen Fehler begangen, dass ich mir dachte, okay, ich muss jetzt einfach mal wieder weit weg und dann wird sich alles lösen. Manchmal hilft ein kleiner Szenenwechsel.
Kann mal helfen, genau, klar.
Aber irgendwie die Erfahrung war halt voll oft so, oh, das ist hier genauso, weil ja. Ich bin ja ich und ich begegne dem hier auch. Aber wenn du jetzt noch ein bisschen mehr ausformulieren würdest, worum es da jetzt im Kern geht, so dieses, ist es sich zu entscheiden, wofür ich wirklich leben möchte oder was macht diese innere Freiheit aus?
Ich würde sagen, das ist eine Dimension, aber noch nicht die tiefste, glaube ich, weil es geht nicht hier um ein, also das ist gut, ja, wenn ich sagen kann, okay, ich bin frei, mich, also ich merke schon, wenn ich sage, ich will in der Früh zum Beispiel regelmäßig Sport machen, merke ich schon, wie unfrei ich bin. Ja. Also das ist schon eine Dimension, ja, bin ich eigentlich frei, mich zu entscheiden für etwas, was ich als gut anerkenne oder erkenne und dann das auch zu tun. Das ist schon mal eine wirkliche Dimension davon, aber es geht, glaube ich, noch viel tiefer. Im Letzten ist es die Frage, bin ich frei zu lieben? Und deswegen ist es auch nicht eine Disziplinfrage alleine, ja, das hilft schon, wenn ich eine gewisse Disziplin im Leben habe, die mich freier macht, das zu tun, was ich tun möchte und mich nicht einfach nur leiten lasse von meiner momentanen Lust. Ja? Mhm. Im Letzten ist es eine Frage, kann ich in Freiheit hineingehen in Situationen, vor allem in Situationen, die nicht so leicht sind, ja, wo mir nicht jeder Honig um den Mund schmiert, wo ich vielleicht Ablehnung spüre oder Einsamkeit spüre oder wirkliche echte emotionale Herausforderungen spüre oder Traumata habe und so weiter. Mhm. Also kann ich dort in diesen Umständen frei werden, trotzdem, letztlich geht es darum, trotzdem zu lieben. Wenn ich in eine Situation frei hineingehen kann, wo mir ganz viel Ablehnung entgegenkommt, dann bin ich frei, trotzdem zu lieben. Und zwar vor allem erstmal mich selbst, ehrlich gesagt. Vor allem erstmal zu realisieren, hey, ich muss mir das gar nicht erarbeiten, dass die anderen mich lieben und mich toll finden und dies und jenes, sondern ich kann selbst in Situationen, wo mir zum Beispiel, weiß ich nicht, Feindseligkeit oder Ablehnung entgegenkommt, selbst da muss ich nicht die Umstände mich dominieren lassen. Ich muss diesen Umständen nicht, das sind nicht die Umstände, die mich zu dem machen, wer ich bin und die mein Verhalten determinieren, sondern es bin ich in meiner Identität. Und das ist der Schlüssel, dass ich dann nicht sage, okay, Zahn um Zahn, also Auge um Auge, Zahn um Zahn, wenn ihr mich ablehnt, dann gehe ich auch in so eine Haltung oder bin vielleicht total eingeschüchtert oder bin irgendwie tense oder ich weiß nicht, wie, ich kann auf viele Arten darauf reagieren, aber das heißt ja, dass die Umstände bestimmen, wie frei, unfrei ich bin oder wie ich, was ich zurückgeben kann, ja, wie ich reingehen kann, kann ich die Menschen trotzdem lieben, ja, Jesus sagt uns, ich meine, das ist ja gar nicht theoretisch, ja, wenn er uns sagt, ja, wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, dann habt ihr nicht so wahnsinnig viel gewonnen, aber es geht um die Feindesliebe und Feindesliebe kann in sich in ganz, ganz vielen Arten zeigen, ja, das heißt nicht, dass mich jemand zum Feind erklären muss, aber das heißt, wie bin ich denn, wie reagiere ich denn, wenn ich Ablehnung spüre, wenn ich spüre, dass ich vielleicht, weiß ich nicht, einen Mangel an Anerkennung habe, wenn ich meine, ich bin nicht schlau genug, intelligent genug, schön genug, was weiß ich was, nicht genug, nicht genug.
Ja.
Wie gehe ich damit um? Und das, glaube ich, ist wirklich die innere Freiheit, um die es geht. Dieses rauszugehen aus dieser wirklichen versklavenden Spirale des Nicht-Genug-Seins. Ich bin nicht genug, ich bin nicht genug, ich bin nicht genug. Und selbst wenn man sich das nicht mit diesen Worten sagt, das ist die eigentliche Folterkammer unseres inneren Erlebens. Und da auszusteigen, ist die Freiheit. Weil wenn ich nur lieben kann, wenn der andere mir genug entgegenbringt, mich genug liebt, mich genug, dann bin ich in dieser Spirale, dann ist das eine Transaction, wie man so schön sagt auf Englisch. Du gibst mir und ich gebe dir. Und werde ich nur so viel geben können, wie der andere mir erstmal gibt. Ja? Und deswegen ist die innere Freiheit schon ein radikales Aussteigen aus dieser Spirale. Und natürlich geht das nicht von heute auf morgen. Das ist ein lebenslanger Weg. Aber ich kann schon, es gibt da schon auf diesem Weg auch, also erstens mal will ich auf diesem Weg gehen, ist mal die erste Entscheidung. Welche Mittel gibt es dafür? Ja, wie kann ich das denn? Und dann gibt es schon da auch, auf diesem Weg gibt es, wie auf jedem Weg, das ist so ein, ja, man geht so seinen Weg, ja, der geht vielleicht auch so. Und dann gibt es schon so Punkte, wo ich sage, okay, da gab es jetzt einen Durchbruch. Ich habe da was Wesentliches verstanden. Oder plötzlich hat mir Gott da in einem wesentlichen Punkt plötzlich gezeigt, was es eigentlich heißt, innerlich frei zu sein. Mhm. Plötzlich gezeigt, dass ich das und das gar nicht brauche. Mhm. Plötzlich gezeigt, dass es eigentlich egal ist, ob ich da genug bin oder nicht. Mhm. Davon hängt doch mein Wert nicht ab. Mhm. Ja? Und dann gibt es so Punkte, wo ich sage, okay, so ein Sprung und dann geht es da wieder weiter, ja, der Weg. So. Und so ist der Lebensweg in jedem Bereich, aber auch bezüglich der inneren Freiheit.
Ja, ich merke, du sprichst aus Erfahrung und gleichzeitig eben auch nicht so in dem Sinne von, schau, ich habe das jetzt alles erfahren und ich sitze hier komplett innerlich frei, sondern eben so diese Dynamik des Weges, es geht irgendwie weiter. Aber willst du uns vielleicht trotzdem so ein bisschen mit reinnehmen, wie es überhaupt kam, dass du, keine Ahnung, dass das für dich ein Thema ist, das dich irgendwie beschäftigt hat und wo du auch selber Erfahrungen damit gemacht hast, innerlich freier zu werden?
Ja, viele gibt es da. Also ich glaube, jeder merkt, und das habe ich auch gemerkt, so gewisse, ich sage Verhaltensmuster, gewisse Situationen, und das war wirklich auch, also im privaten Leben, aber auch im beruflichen Leben, wir sind ja eine Person, ja, also wir haben gewisse Verhaltensweisen, die äußern sich in bestimmten Kontexten vielleicht ein bisschen anders, aber ich habe gar nicht so gemerkt, da ist so ein Riesenbrocken, den ich irgendwie jetzt bearbeiten muss. Ich bin jemand, der, glaube ich, recht frei ist. Ich bin sehr, sehr mit sehr viel Freiheit aufgewachsen. Mhm. Ich bin, was noch nicht heißt, dass man innerlich frei ist im Übrigen. Also das ist ja gerade das. Aber ich hab, mir hat es nie was ausgemacht, irgendwie, weiß nicht, auf der Bühne zu stehen oder vor Leuten und so. Das hat mir irgendwie nie groß was ausgemacht. Also insofern könnte man sagen, die hat irgendwie Freiheit. Und das, ich habe auch so empfunden, okay, diese Art von Unfreiheit, die habt damit, das ist gar kein Thema irgendwie bei mir, aber ich habe gemerkt, es gibt immer mal wieder so Situationen, die sich nur in meinem Inneren abspielen, wo ich gemerkt habe, krass, warum ist das jetzt, also so richtig so Angriff, also wo ich mich so richtig in Frage gestellt gefühlt habe, von teilweise total banalen Situationen, ja. Auch nicht dauernd, aber immer mal wieder. Und irgendwann habe ich mal so gedacht, ich würde schon mal gern verstehen, warum das eigentlich ist, weil es könnte ja auch anders sein. Mhm. Ich könnte ja auch auf die und die Situation ganz anders reagieren. Mhm. Warum reagiere ich denn so und wiederkehrend so? Mhm. Und was macht das denn mit mir und so? Und man merkt ja meistens irgendwie bei solchen Dingen, dass man dann selber nicht so richtig versteht, was ist da eigentlich getriggert in mir oder warum reagiere ich jetzt so und warum kann ich da nicht anders reagieren und warum greift mich das und das so an innerlich? Und da habe ich mir dann gedacht, ich würde schon einfach gern mal verstehen und wirklich reingehen, was ist da los? Und das kann man natürlich einmal, klar kann man das im eigenen Gebetsleben und so machen und was auch gut und wichtig ist, aber es ist schon auch sehr gut, wenn man sich mal einen kompetenten Blick darauf holt. Ja? Mhm. Und ich habe dann tatsächlich einfach eine Therapie angefangen. Ich habe mir gedacht, ich möchte einfach mal wissen, wenn es da irgendwie Bereiche in meinem Leben gibt, die mich unfrei sein lassen, weil letztlich, wenn ich reagiere auf teilweise wirklich äußerlich banalste Situationen, teilweise, und innerlich irgendwie dadurch echt, irgendwas war da voll angegriffen, dann ist das eine Form der Unfreiheit. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, ich würde gern mal verstehen, was ist dahinter und einfach irgendwie vielleicht schon so ein paar Dinge lösen und auflösen. Und das habe ich dann gemacht und das war sehr, 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 also einmal sehr interessant und auch einfach total, ich habe schon wirklich gemerkt, krass, da gibt es wirklich Dinge, die waren mir gar nicht klar und aus denen kann ich einfach aussteigen. Also man kann wirklich aussteigen, ja. Das ist wie aus einer gewissen, weiß ich nicht, wie wenn man aussteigt aus, keine Ahnung, aus einer gewissen Abhängigkeit von was, aus Drogen oder so. Ist natürlich alles immer nicht so leicht. Und wie gesagt, es ist nicht nur in erster Linie eine Disziplinfrage, sondern es ist ein tieferes Verständnis, ich brauche das ja gar nicht. Mhm. Das ist ja gar nicht das, was mich ausmacht. Mhm. Und dann ist es plötzlich auch teilweise viel leichter, als man denkt, ehrlich gesagt, da auszusteigen. Und da habe ich schon in meinem eigenen Leben gemerkt, an gewissen Punkten hat es immer wieder irgendwie gehakt. Und das da mal wirklich zu dich, also in die Tiefe reinzugehen, okay, was macht es mit mir, warum, wie, die richtigen Fragen gestellt zu bekommen dazu. Mhm. Und plötzlich, teilweise fällt es dir dann wie Schuppen von den Augen. Ja? Mhm. Und dann auch äußere Lebensumstände, ich bin Scheidungskind, das macht was mit dir. Mm. Ja, das ist nicht so, dass das geht an keinem Kind spurlos vorbei. Nee. Gibt's nicht. Geht nicht. Auch ich war Jugendliche schon, aber also einfach zu sagen, okay, ich möchte einfach wissen, wenn da was ist, was mich in gewisser Weise mir die Freiheit raubt, mich vielleicht in irgendwelchen Bildern, Ketten im übertragenen Sinn, Lügen hält, dann möchte ich das wissen und ich möchte das auflösen, wenn es irgendwie geht, mit Gottes Hilfe. Mhm. Und so war dann der Weg wirklich durch, also ein Prozess. Und wie gesagt, der ist nie vorbei, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich da wesentliche Schritte weitergekommen bin. Mhm. Weil du merkst es ja dann wieder in ähnlichen Situationen und plötzlich merkst du,
kann anders handeln.
Ich habe gar kein Bedürfnis mehr, so zu handeln. Und ich plötzlich macht mir auch gewisse Dinge, machen mir gar nichts mehr aus. Und genau und so. Und letztlich ist, glaube ich, der ultimative Test sind die engsten Beziehungen. Mhm. Das ist immer so. Also vorne dran ist immer die Vater- und die Mutterbeziehung. Und zwar ist es egal, ob der Vater anwesend ist, die Mutter anwesend ist. Eltern, die zusammen sind, geschieden, getrennt, gut, schlecht waren, wie auch immer. Man hat eine Vater- und eine Mutterbeziehung. Mhm. Auch wenn ich kenne meinen Vater und bin mit ihm in Beziehung zum Glück. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, einen Vater habe, der weggegangen ist, bevor ich geboren war und den ich nie gekannt hatte, ich habe trotzdem eine Beziehung mit ihm. Mhm. Ich habe natürlich eine Vaterbeziehung, und zwar eine, die geprägt ist von Abwesenheit. Mhm. Und diese primären Beziehungen, und das ist nun mal als allererstes die Vater- und die Mutterbeziehung, wirklich zu klären und wirklich in diesen Beziehungen frei zu werden, das ist meiner Meinung nach der Schlüssel. Mhm. Und natürlich haben diese Beziehungen die größte Auswirkung auf meine Beziehung zu Gott, auf meine Beziehung zu mir selbst, weil von diesen Beziehungen kommen in allererster Linie alle möglichen Prägungen. Und da sind immer auch, egal wie gut man aufgewachsen ist, sind immer auch ein paar Lügen dabei, die man einfach rausschmeißen muss aus dem Leben. Ja? Mhm. Und die sind nicht mit bösem Willen geschehen, meistens. Aber die sind da und die sind bei jedem da. Mhm. Also ich habe noch niemanden getroffen, der nicht irgendwelche Glaubenssätze im Leben hat über sich selbst, über Gott, über andere, meistens über sich selbst im Übrigen, die nicht echt letztlich Lügen sind, die dein Leben, die dich halten und binden. Mhm. Und die rauszuschmeißen, ist einfach total wichtig. Mhm. Und dann eine tiefere Wahrheit über dich selber zu entdecken. Und wie gesagt, das können die besten Eltern gewesen sein, die mit wirklich dem besten Willen dich gut erziehen wollten. Und dennoch, ja. Ich meine, es reicht, wenn man sagt, es kann über Komplimente, ja, du bist so schlau, du bist so toll in der Schule, wir sind so stolz auf dich. Mhm. Wenn das immer nur, wenn das sozusagen überbetont wird, was ist die Lüge, die ich glaube? Ja, und wenn ich nicht mehr schlau bin?
Ja.
Und wenn ich nicht toll bin und schaffe und die Beste bin, wer bin ich dann? Mhm. Dann falle ich ins schwarze Loch und das ist existenziell bedrohlich für mich als Mensch dann. Mhm. Und deswegen ist es trotzdem toll, wenn meine Eltern mich, also es war gar nicht mein Fall, ich war gar nie so, ich war mal so im Mittelfeld.
Aber, ich bin gar nicht schlau.
Nein, aber ich sag mal, das kann eben über, oder du bist so schön, oder du bist so, also da muss man echt, das ist tricky, weil wenn das so überbetont wird, ist die Frage, okay, was ist denn, wenn das nicht mehr ist? Ja. Was ist denn, wenn ich da nicht diesen Standard halten kann? Mhm. Und das kann eine echte Lüge sein. Letztlich ist die Lüge, die daraus kommt, du bist ja nur was wert, wenn. Mhm. Und deswegen kann das mit dem besten Willen, mit ganz viel Liebe und Wohlwollen und den besten Absichten, können sich trotzdem diese Lügen einpflanzen in unser Leben. Und die werden mich vor sich hertreiben. Mhm. Und weil, das kann mir total... Also mir war ganz vieles davon nicht bewusst, wie sehr die dich wirklich unbarmherzig vor sich hertreiben, wie mit der Peitsche so ein Sklaventreiber. Mhm. Und du letztlich denkst, wieso, das hat doch total viele positive Seiten. Ja, hat's auch. Mhm. Ich meine, bitte, das ist super, wenn man Intelligenz hat, die man ausbildet, wenn man schön ist, nichts dagegen einzuwenden, gar nichts. Ja. Ja? Aber letztlich ist es wie ein Sklaventreiber, der innerlich, der dir sagt, ohne diese Worte zu benutzen, wenn du da jetzt versagst, dann bist du gar nichts mehr.
Ja.
Und da auszusteigen, aus diesem, letztlich ist es eine Identität, die in der Leistung verankert ist. Wenn ich das nicht leiste, wenn ich da nicht genüge, wenn ich da nicht gefalle, wenn ich da nicht dies, wenn ich dann, ja, und dann ist das schwarze Loch da. Mhm. Und die meisten natürlich, also ich hab mir das auch alles, das ist mir viel klarer geworden, als ich diese ganze Arbeit gemacht habe. Das ist ja meistens nicht klar, aber umso schlimmer, weil umso mehr bist du getrieben davon.
Desto unbewusster es ist.
Umso mehr bist du getrieben davon, ja. Mm. Und das zu entheddern, sich auch wirklich klar zu werden, was passiert denn da, was ist denn dahinter und dann plötzlich zu sehen, aha, mit all dem Guten, was ich darin sehe, mit all dem Guten, was ich dadurch mitbekommen habe, gibt es gewisse Lügen, die sich da eingeschlichen haben, die sozusagen die Gegenseite der Medaille sind und die muss ich einfach rausschmeißen.
Ja.
Und das heißt nicht, dass das alles nicht mehr wichtig ist. Deswegen kann ich, interessanterweise, kann ich genauso alle Qualitäten und Gaben und so, die ich bekommen habe, leben. Und zwar noch viel mehr, aber in der Freiheit.
In der Freiheit.
Nicht, weil ich es tun muss und weil ich dem genügen muss, sondern weil ich einfach sage, okay, danke für all das, was ich bekommen habe und ich stehe zur Verfügung. Mhm. Ich lebe einfach die Verfügbarkeit und nicht dieses, ich muss es mir leisten, ich muss leisten und mehr arbeiten. Mhm. Und das ist letztlich der Schlüssel, ja. Das ist der Schlüssel.
Was ich jetzt spannend finde, ist so zu überlegen, was, also weil es gibt ja so viele Angebote. Also erstens ist es ein Thema, also innere Freiheit, innere Heilung, das uns fasziniert als Menschen. Also ich, wenn du jetzt rausschaust in die Bücherregale, es ist so viel Angebot da aus unterschiedlichsten Richtungen, Schulen, weißt du, ich meine so, so viele verschiedene Ansätze. Und ich muss sagen, also die längste Zeit meines Lebens, wobei jetzt bin ich schon ein bisschen älter geworden, vielleicht ist es circa halb jetzt, habe ich nie im Leben geglaubt, dass die Kirche da irgendeine Antwort drauf hat oder dass das ein Thema ist, das uns als Kirche beschäftigt und das wir beantworten wollen, dass der Mensch innerlich freier wird. Mhm. Aber es ist so, was würdest du sagen, ja, ist jetzt die der christliche Ansatz dazu oder was ist einzigartig an der christlichen Antwort auf die Problematik des unfreien inneren Menschen?
Es ist die einzige Wahrheit, die uns überhaupt frei machen kann, weil im Christentum ist es eben nicht so, dass wir uns von irgendwas befreien müssen, was uns gegeben ist. Also mein eigener Körper zum Beispiel, ja, ich muss irgendwie über den Körper hinaus. Im Buddhismus, in ganz vielen östlichen Spiritualitäten, aber auch ehrlich gesagt sehr, sehr umfassend im westlichen Denken mittlerweile, also im postmodernen, in unserem heutigen westlichen Denken ist, sehr sozusagen ein, nennt man in der Philosophie gnostisches Denken. Das heißt, ich trenne letztlich, mein Geist ist eins und dann habe ich diesen Körper und der begrenzt mich und der heißt, das ist, also ja, ich kann nicht überall sein, ich kann nicht über mich hinaus, weil ich ja immer noch in diesem Körper bin. Und das ist eine sehr, sehr populäre, weit verbreitete sozusagen Sehnsucht, sich daraus zu befreien, um dann freier zu sein, um diesen Weg der Freiheit zu gehen. Das Christentum sagt eine ganz radikal andere Botschaft, nämlich, du musst dich überhaupt aus gar nichts befreien, was dir gegeben ist, nämlich weder aus deinem Körper, egal wie er ist, ob er dir passt oder ob er dir nicht passt, ob er dick, dünn, groß, klein, männlich, weiblich ist, ja, großes Thema heute mit Gender, Transgender und so. Ich muss mich befreien aus dem, was mir gegeben ist, damit ich endlich ich selbst sein kann, in Freiheit das sein kann, wer ich wirklich bin. Das Christentum gibt eine radikal andere Botschaft, nämlich, es geht darum, ob das dein eigener Körper ist oder deine Umstände oder deine Familie, die du nicht gewählt hast oder, weiß ich nicht, deine sonstigen Umstände. Wie viele Menschen leben in äußerer Unfreiheit auf der Welt? Unabhängig davon, beziehungsweise in diesen Umständen, kannst du den Weg der Freiheit gehen. Mhm. Weil wir an einen Gott glauben, der sich der maximalen Ungerechtigkeit ausgesetzt hat und trotzdem weiter geliebt hat, bis zur Radikalität, bis zum Kreuz und das überwunden hat in der Auferstehung. Und das ist der Schlüssel zu sagen, okay, es liegt eben nicht an äußeren Begrenzungen, sei es ich selbst mit meinem Körper, sei es, also Körper meine ich jetzt auch, weiß ich nicht, ich bin eben sowas wie, keine Ahnung, ich bin nicht intelligent genug, nicht lustig genug, nicht dies, also das würde ich jetzt alles mal zum Körperzellen, okay, mhm. zu meiner physischen, mir gegebenen Realität. Ich muss mich, daran liegt es nicht, ich muss nicht im Äußeren diese Freiheit suchen oder in der Übersteigung des Äußeren, in der Befreiung von diesem Äußeren, sondern ich kann wirklich im ärgsten Plattenbau, in einem hässlichen Vorort mit einem Körper, der mir nicht passt, oder ich sag, um irgendwelche Beispiele zu nennen, oder in einer eben Gefängniszelle, oder im Flüchtlingslager oder unter Verfolgung, unter extrem schwierigen Umständen, kann ich diese Freiheit entdecken, die Gott uns vorgelebt hat. Ja. Und deswegen ist das Christentum nicht nur überraschenderweise ein Weg der Freiheit, sondern unser Glaube ist der einzige Weg in die Freiheit. Mhm. Ich habe noch keinen anderen Weg gefunden, der einem da so angeboten wird, der mich nicht immer weiter versklavt. Weil wenn ich meine, ich bin nur dann frei oder ich bin nur dann liebenswert, wenn ich immer dünner werde, mich immer weiter operieren lasse, mich immer schöner mache, künstlich und so weiter. Was für eine Versklavung ist das denn bitte? Also ich sehe gar keinen anderen Weg, der letztlich den Weg in die Freiheit anbietet, der darin liegt, mich mit den Umständen, die mir gegeben sind, in der Tiefe zu versöhnen und in ihnen einen Weg der Freiheit zu gehen und nicht zu flüchten zu müssen, raus zu müssen, mich befreien zu müssen, Beziehungen abbrechen zu müssen zu den Eltern zum Beispiel, zu meinem Vater, zu meiner Mutter. Da kann es ganz viele verständliche Gründe dafür geben. Ich habe selbst davon auch Sachen durchlebt. Ja. Aber die wirkliche innere, der Weg der Freiheit, wo ich gedacht habe, okay, jetzt bin ich einen entscheidenden Schritt weiter in der inneren Freiheit, war, als ich entdeckt habe, ich kann in einer gesunden Weise mich von einer ungesunden Bindung in diesen Beziehungen abschneiden. Das muss ich mal durchtrennen, das ist wichtig. Und dann bin ich frei, wieder in diese Beziehung hineinzugehen. Und zwar mit einer viel größeren Freiheit. Und nicht, weil ich verzweifelt etwas suche in diesen Umständen oder in Beziehungen, was ich einfach nun mal oft nicht bekomme. Und plötzlich ist das nicht mehr so wichtig. Weil ich daraus nicht irgendwie mir meine Identität zimmern muss und meine, ja, wer ich bin und ob ich liebenswert bin und ob ich überhaupt jemand bin und ob ich überhaupt existieren darf. Mhm. Sondern das ist ganz woanders verankert. Nämlich in dieser Wahrheit, dass ich geschaffen bin aus Liebe und mir überhaupt gar nichts erarbeiten muss. Mhm. Und selbst wenn ich die schlimmsten Elternbeziehungen erlebe, zum Beispiel, dann ist das zwar, wünscht man niemand, ja, das ist schlimm, das belastet, da muss man sich echt rausarbeiten. Und das, also das ist, wünscht man sich nicht die Umstände, aber selbst wenn, kann ich zu einem Punkt kommen, wo ich in diese Beziehungen wieder mit Freiheit hineingehen kann. Es gibt natürlich Umstände, wo ich im schlimmsten Fall diese Beziehungen wirklich nicht lebbar sind, das gibt's. Aber auch dann ist ja die Frage, dominiert mich diese nicht gelebte Beziehung, die mir so sehr fehlt oder unter der ich so sehr leide oder die ich einfach abgeschnitten habe und deswegen eine gewisse Härte vielleicht gehe, dominiert das mich? Oder bin ich selbst, wenn die Beziehung nicht existiert äußerlich, aus Gründen, die es gibt, ja, also legitime Gründe, Missbrauch, weiß nicht, ganz, ganz viele Gründe geben, selbst wenn diese Beziehung äußerlich nicht existiert, bin ich innerlich frei von dieser Dominanz, dieser zerbrochenen Beziehung? Kann ich frei werden davon, im guten Sinne? Nicht in einem mich abkapseln, in einem hart werden, sondern in einer Versöhnung letztlich mit den Umständen, auch wenn sie schwierig sind. Und das ist das Christentum, das ist unser christlicher Glaube. Und den finde ich nirgends, also ich finde nirgends anders ein Angebot, das uns diesen Weg anbietet. Mhm. Den gibt es nirgends sonst, weil der erfordert, ein Gott, der sagt, ja, ich kenne das, ich bin in die maximale Unfreiheit gegangen. Ich meine, bitte gegeißelt werden, ans Kreuz extremst zu leiden, aus, ohne dein eigenes Verschulden. Es wurde ihm alles angetan und er hat es freiwillig erlitten und hat es überwunden in der Auferstehung. Also ich meine, es gibt kein Äquivalent dazu. Mhm. Und noch so viel Meditation zur Erleuchtung und zur Übersteigung, dein Körper ist nicht mehr wichtig, alles, was zählt, ist deine eigene, dein Freiwerden davon, ist das ist eher ein Nicht-Wahrhaben-Wollen meiner Realität und eben das Gegenteil von einer Versöhnung damit. Und ich glaube, dass die Freiheit liegt in einer tiefen Versöhnung, in einer Annahme dessen, was uns gegeben ist. Für manche Menschen ist das sehr viel schwerer als für andere. Ja, gibt es eine sehr große Bandbreite. Aber, also die Umstände meine ich. Mhm. Aber letztlich, egal wie schwer oder einfach oder privilegiert oder wirklich schlimm, ja, ich meine, wie viele Menschen sind auf der Flucht, wie viele Menschen haben wirklich extrem schwierige Umstände. Egal wie schwer oder einfach die Umstände sind, dieser Weg ist jedem Menschen angeboten und steht jedem Menschen offen. Mhm. Und klar hat die Kirche ein Image, wo ja so als, beziehungsweise verliert sie das immer mehr, glaube ich. Können wir auch gleich noch drüber reden, weil es total spannend ist, was da passiert gerade. Aber ich sag mal, gerade in der Babyboomer-Generation und dann wir sind Millennials, ja, in der Millennial-Generation ist immer noch so ein Rest von, ich muss mich irgendwie befreien von so einem Moralkorsett, von irgendwelchen Regeln, die mir auferlegt werden, von ich darf dies nicht, ich darf jenes nicht und du musst brav sein. Und das ist noch so ein bisschen so ein, ich sag mal, so ein schlechtes Erbe, was wir noch mitbekommen haben, was auch damals wahrscheinlich nicht gerechtfertigt war, dass man die Kirche so reduziert auf das. Aber da wurden vielleicht gewisse Dinge überbetont in unseren, wie wir aufgewachsen sind, ja, in unseren, wie wir zu Hause, wie wir es so mitbekommen haben, wie am Sonntag in der Kirche gepredigt wurde und so. Mag schon sein, dass wir da ein bisschen, dass das zu sehr überbetont wird, du musst so und so und so und brav sein und möglichst nicht ausbrechen. Das mag schon sein, dass das so der Unterton war. Mhm. Auch damals war das nicht die Kernbotschaft des Christentums. Aber ich sage mal, da gibt es schon eine gewisse, vielleicht eine gewisse Belastung, ja, oder ein gewisses Erbe, was wir noch so, wir sind aber die letzte Generation, die das hat. Und das ist das Spannende. Mhm. Das ist quasi vorbei. Mhm. Und ich glaube, dieses Kirche ist ja nur Moralkorsett und will mich in irgendwas reinzwingen und ich will aber Freiheit, ja, das haben wir noch so ein bisschen mitbekommen, aber das ist, meiner Meinung nach ist das ziemlich passé.
Was siehst du da jetzt?
Ich sehe einfach, dass, gut, medial wird das immer noch so dargestellt, aber das ist mal das eine, ja. Aber wenn, also ich sehe eine Generation und das ist auch, wenn du dir mal die Daten und die Studien anschaust, zu was ist denn aktuell los bezüglich Spiritualität, Christentum, sehen wir einen Run auf die Kirche, der natürlich in einer noch eine sozusagen eine Minderheit darstellt, aber das ist ja ganz egal, ob Minderheit oder Mehrheit. Das Wichtige und das Interessante ist, was passiert gerade? Was passiert mit, wir sehen Rekordzahlen von Taufen in den allersäkularisiertesten Ländern, Frankreich zum Beispiel, jetzt 3 Jahre in einer, also jedes Jahr seit 3, 4 Jahren, Rekordzahlen an Erwachsenen, die sich taufen lassen wollen in der katholischen Kirche. Wer hätte das gedacht? Was bringt dich bitte dazu? Die Kirche hat nur irgendwie Missbrauchsskandale und dies und jenes und gibt immer weniger Priester und immer weniger dies und immer weniger das. Von wegen. Mhm. Rekordzahlen. Ja? Mhm. Jetzt in der Osternacht allein 12.000. Mhm. Das, klar, bei krass, 60 ja. Millionen ist das nicht viel, aber es ist, sind einzelne Menschen, die sagen, doch, da sehe ich die. Und das Gleiche passiert in skandinavischen Ländern. Mhm. Gerade jetzt neulich Kontakt gehabt mit einem Bischof in Norwegen, der sagt, die Menschen kommen zur Kirche. Das sind 2%, ja, in Norwegen Katholiken, um die 2%. Die Leute rennen quasi die Kirchen ein.
Krass.
Das ist schon sehr interessant und ich glaube einfach, dass wir jetzt eine Generation haben, die nicht mehr, die überhaupt nicht mehr in diesen Parametern denkt, so, das ist ja alles nur Moralkorsett und so, sondern die so sehr das Gewicht und diese Belastung dieser existenziellen Leere spürt, die uns eine Gesellschaft eben bietet, die immer nur sagt, Freiheit, 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 Individualismus, mach, was du willst, reis hin, wo du willst, fahr nach Bali, mach jenes, mach dies, mach das. Und was bleibt, ist Leere. Hm. Weil du kannst auch ins schönste Hotel nach Bali fahren und du bist immer noch einsam, wenn du einsam bist. Hm. Oder du hast immer noch eine schlechte, du bist immer noch gemartert von schlechten, weiß ich nicht, Vater- und Mutterbeziehungen. Oder also von diesen Grunddingen, die deine Existenz ausmachen. Oder du sagst immer noch, wofür lebe ich eigentlich? Was hat das eigentlich alles für einen Sinn? Ja, da kannst du ins schönste Hotel an Beach fahren und das ist immer noch da. Mhm. Ja? Und diese Leere, glaube ich, die ist einfach, die wird so krass spürbar in der jetzigen jungen Generation. Das zeigt sich auch in allen Studien, ja, die dominierende Emotion der Jungen, also 15 bis 24 ist so die Kategorie, die man da misst, ist Angst, Furcht, also Anxiety auf Englisch. Mhm. Ja. Das war noch nie der Fall, seit man diese Studie, seit man irgendwie erhebt, seit man soziologische Forschung hat im Prinzip, war das noch nie der Fall. Das heißt, wir sehen massiv ja, eine sehr belastete Generation. Und diese Generation, die will wieder echte Antworten. Mhm. Die will Antworten, die zu diesen existenziellen Fragen was zu sagen haben. Mhm. Und interessanterweise wenden sich ganz viele an die Kirche.
Mhm. Sehr spannend.
Da ist was dabei, was man nicht ganz erklären kann, weil ich glaube, dass wir im kirchlichen Bereich sehr viel Nachholbedarf haben ich glaube, wir hinken da sehr hinterher in unseren pastoralen Angeboten. Aber es gibt auch immer mehr Interessantes, ja. Aber trotzdem, wir so generell, ich sag mal, geh mal in irgendeine Kirche, da, ja, findest du da sofort, also ist der, der sagt, ja, okay, hier bist du richtig mit genau diesen Fragen und hier sind die Antworten. Wahrscheinlich nicht. Mhm. Diese Orte gibt's, aber ja, das ist jetzt noch nicht so flächendeckend. Also ich glaube, wir hinken schon noch hinter dem, was diese Generation, die jetzt aufwächst, eigentlich sucht. Mhm. Und in dem Sinn stecken wir auch im kirchlichen Bereich, gerade in unseren Breitengraden, glaube ich, noch so ein bisschen in, eigentlich in einer Babyboomer- oder vielleicht Millennial-Mentalität, die noch sagt, nicht zu viel und nicht zu sehr und wir dürfen die Freiheit nicht einschränken und dies und jenes. Und die Leute ticken komplett anders mittlerweile. Mhm. Die Leute sagen, sag mir, was ist heilig? Mhm. Sag mir, was ist echt? Sag mir die Wahrheit. Ich will es hören, auch wenn sie hart ist für mich. Mhm. Also insofern glaube ich, da hinken wir ein bisschen hinterher und hoffentlich holen wir bald auf. Ja? Weil das zeigt sich und das zeigt sich nicht nur in Gesprächen, die wo sich zeigt, irgendwie, was ist denn wirklich da für eine Sehnsucht, sondern es zeigt sich einfach in ganz banal in den Zahlen. Mhm. Es kommen mehr Leute zu Kirche, die sagen, ich will echte Antworten. Mhm. Und schön im Übrigen in dem Zusammenhang ist, dass unser neuer Papst, Leo der 14., mhm. Seine allererste Audienz, finde ich genial, was er da gemacht hat, hat er die ganzen Ostriten eingeladen, die ganzen katholischen Ostkirchen. Wir haben ja ganz viele Riten, die nicht der lateinische Ritus sind. Mhm. Und die sehr viel mehr, also die vielleicht auf den ersten Blick sehr viel unverständlicher sind, ja, weil das ist auf einer Sprache, was man teilweise nicht versteht. Das ist ganz viel, also das Allerheiligste ist zu, ja, du kannst da gar nicht reinschauen, nicht rein. Also ganz viel ist viel, sag ich mal, vielleicht unzugänglicher auf den ersten Blick. Und gleichzeitig ist das, was die Menschen wirklich anzieht, weil du spürst einfach, da ist was Heiliges. Mhm. Da ist was Mystisches, was ich nicht mit meiner Ratio einfach, aha, eins und eins ist zwei, okay, hab's kapiert, sondern da ist was, was du nicht sofort mit deiner Ratio einfach verstehst, aber du auf einer ganz anderen Ebene merkst du, da findet was statt, wonach ich mich im tiefsten sehne. Mhm. Nämlich eine Anbetung des Heiligen. Mhm. Und jeder Mensch sehnt sich danach. Und jetzt kann ich das Heilige versetzen mit allem Möglichen, ja, mit Geld, Sex, Macht, mit was weiß ich was, Freiheit. Aber jeder Mensch will das Heilige anbeten. Jeder. Und das drückt sich in diesen Austritt aus. Und was der Papst gemacht hat, was so genial ist, der hat seine erste Audienz als Papst, sagt er, ihr seid existenziell wichtig für die Welt heute. Eure Riten, eure Art Liturgie zu feiern, euer Zugang, wie ihr Glauben sichtbar, spürbar, erfahrbar macht, ist existenziell wichtig für diese Welt. Und damit, glaube ich, hat er was total Geniales gemacht, weil er dieses Mystische, dieses Heilige ins Zentrum gestellt hat und gesagt hat, das braucht die Welt. Mhm. Und ich glaube, das ist total prophetisch. Mhm. Er hat echt was kapiert, was wir hier im Westen, im kirchlichen Bereich, noch ein bisschen mehr verstehen müssen, ja? Glaube ich.
Das bringt mich auch zu was ich dich eigentlich noch fragen wollte, nämlich so, wir hatten ja jetzt über innere Freiheit geredet, fast auch teilweise so, wie so auf einer psychologischen Ebene von Wahrheiten, die ich glaube, die ich quasi ersetzen kann und so. Aber ich wollte dich auch noch fragen, es gibt ja auch eine übernatürliche Ebene des Ganzen. Also das ist ja nicht nur, ich setze mich jetzt vor den Spiegel und ich sage mir nette Sachen auf. Was ist diese Komponente noch,
die mehr ist? Ja, ich meine, zuerst mal gibt es nämlich da eine grundsätzliche, glaube ich, ein grundsätzliches Missverständnis, was man erstmal aufklären muss, nämlich, es gibt ja so autogenes Training, ich sag mir das vor, das ist super en vogue im Übrigen, kriege ich überall angeboten, ja, auf Social Media und überall, sag dir, wie schön du bist, sag dir, wie bla bla bla, okay, ist nicht schlecht, kann man machen, aber ich glaube, das bleibt viel zu sehr an der Oberfläche und das grundlegende Missverständnis, was dahinter steckt, ist, dass eben mein psychologisches Leben gleich meinem Seelenleben ist. Und das stimmt nicht. Die Psychologie ist Teil meines Körpers. Und das ist ein grundlegendes Missverständnis, glaube ich, was dahinter steckt. Weil man nennt es auch in der Psychologie das Psychophysikum. Das heißt, mein psychologisches Erleben ist Teil meiner körperlichen Realität und nicht meiner Seele. Wenn nämlich mein psychisches Erleben meine Seele wäre, dann wäre das sehr instabil und wäre sehr ausgeliefert dem, wie ich gerade bestimmte Umstände erlebe. Ja? Und das ist genau der Weg auszusteigen aus diesem, ich erlebe das, weiß nicht, ich fühle mich jetzt gerade ungeliebt zum Beispiel und bin ungeliebt. Und der Ausstieg daraus ist, nein, ich erlebe das gerade so, das darf auch mal sein, ja, das kann ich wahrnehmen und ich kann damit dann umgehen. Und ich habe aber eine Realität, die eben diese Wahrheiten betrifft. Und diese Wahrheiten sind nicht, ich rede jetzt irgendwas ein, ja, und versuche dann irgendwann, dass ich es auch glaube, sondern das bezieht sich auf meine Seele, die unantastbar ist, die immer intakt ist, immer intakt. Auch wenn ich den ärgsten Missbrauch erlebt habe, meine Seele ist nicht deswegen ruiniert, weil sie mir von Gott gegeben ist, weil sie ewig ist, weil sie zum ewigen Leben berufen ist und weil sie davon abhängt, wie Gott sie gemacht hat und nicht, was ich psychisch erlebe. Und ich habe mein psychisches Erleben, das ist natürlich eine Dimension, die ich ernst nehmen muss, aber die Frage ist, wie präge ich mein psychisches Erleben, wie werde ich auch in meinem psychischen Erleben freier, weil ich verstehe, dass es ja diese Wahrheit gibt, die überhaupt nicht davon abhängt, was mir gerade zustößt, was mir angetan wird und so weiter, ja? Sondern die ist intakt. Und wenn ich Wahrheiten ausspreche, wenn ich Lügen breche und Wahrheiten ausspreche, passiert das hier. Und dann hat das hoffentlich peu à peu à peu, ja, eine echte Auswirkung auf mein psychisches Erleben, auf mein Psychophysikum. Nicht umsonst, oder nicht umsonst, also es ist nicht ungewöhnlich, dass ich, wenn ich diesen Weg gehe, plötzlich merkt man, dass die Menschen physisch sich verändern. Dass jemand plötzlich, der 20 Jahre versucht hat abzunehmen, plötzlich ganz natürlich abnimmt. Dass jemand plötzlich schöner wird, dass jemand plötzlich eine Ausstrahlung hat und sagt, irgendwie, da ist was, du strahlst auf einmal. Ja? Das ist nicht ungewöhnlich, wenn ich diesen Weg der inneren Freiheit gehe. Warum? Weil ich diese Wahrheiten plötzlich als wirkliche Wahrheit, nicht als mir einreden, sondern echte Wahrheiten im Metaphysischen, im Übernatürlichen, in diesem Bereich wirklich verankere, verstehe, was da auch passiert. Und das hat Auswirkungen natürlich auf mein psychisches Erleben und auf mein physisches Aussehen oder Dasein. Das ist, wir hängen ja zusammen, wir sind ja eine Einheit. Ja. Und das ist das Spannende. Und ich glaube, dass das Wichtige ist, auszusteigen aus diesem, ich rede mir nicht was ein, sondern ich breche Lügen und spreche Wahrheiten hinein in diese seelische Dimension der Ewigkeit, wo ich, das bin ich, das kann mir auch niemand nehmen. Und dass ich meinen Wert habe und dass ich zum ewigen Leben in der Herrlichkeit Gottes berufen bin und dass das intakt ist, auch wenn ich die ärgsten Sachen erlebe, da spreche ich die Wahrheiten hinein. Und das hat Auswirkungen, natürlich, selbstverständlich, auf mein psychisches und körperliches Erleben. Wie oft werden Menschen plötzlich geheilt von Krankheiten, wenn sie sich versöhnen?
Ja, das ist wirklich krass. Ich muss sagen, ich habe das auch bei mir selber so erlebt, dass ich manchmal hatte ich Zeiten, wo ich so Gott näher gekommen bin, so wo ich zum ersten Mal gebetet habe oder zum ersten Mal in der Messe war, wo ich manchmal so mich im Spiegel angeschaut habe und mir dachte, hey, krass, da verändert sich irgendwas. So, ich konnte das richtig sehen und also ich bin da voll bei dir, dass sich das auswirkt auf unser ganzes Sein.
Ich meine, wir sind ja beide erst im Erwachsenenalter überhaupt zum Glauben gekommen, Das haben wir gemeinsam und das ist, würde ich auch echt, ja, kann ich bestätigen. Also da gibt es was, wo ich denke mir manchmal so, krass, wenn ich nicht zum Glauben gekommen wäre, wenn Gott mir nicht den Glauben wirklich geschenkt hätte, weil das ist es letztlich.
Ja.
Wie würde ich denn dann aussehen? Das heißt nicht, dass ich immer zufrieden bin. Ja, wenn ich in der Früh aufwache, denke ich mir so, ja, okay. Also, aber tatsächlich denke ich mir oft so, wie würde ich denn physisch aussehen? Ich glaube, ich würde wirklich anders aussehen. Und es geht jetzt nicht irgendwie um einen oberflächlichen Begriff der Schönheit oder so, ja. Aber ich bin mir sicher, ich wäre irgendwie weniger schön auf eine gewisse, weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst.
Da gibt's was und ich sage gar nicht, dass ich, also ich fühle mich oft genug, denke ich mir so, ja, da passt was nicht und da passt was nicht, das hat, glaube ich, jede Frau, ja. Aber ich bin mir sicher, ich würde anders aussehen und nicht besser, ja. Also nicht von innen heraus, auch einfach eine gewisse, was strahlt man aus, das hängt einfach damit zusammen, wie man versöhnt ist mit sich selbst, wie man versöhnt ist mit Gott und eben wie man das lebt, diese, da ist was, was unwandelbar ist, was mir gegeben ist, was schön ist, was gut ist, was Würde hat, was unantastbar ist. Und das hat einfach eine Auswirkung, wenn ich das wirklich integriere als Realität und nicht nur als Theorie, ja, sondern wirklich als Realität, aus der ich herauslebe. Das ist die Wahrheit über unser Leben nämlich. Dann verändert es mein psychisches und mein physisches Leben, Erleben und mein Aussehen und meine Ausstrahlung. Es geht gar nicht anders.
Ja. Ja. Ich finde das, also man kann das beobachten. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gesehen hast. Es gab so ein Fotoprojekt, ich weiß jetzt nicht mehr von wem, aber da gibt es so, man macht ein Foto so und dann sagt man den Personen, du bist schön oder du bist geliebt oder was auch immer so und du siehst da schon eine Veränderung. Und meine Theorie ist halt mitunter auch zu dem, was du sagst, aber auch, wir leben ja als Christen immer unter einem liebenden Blick.
Ja.
So das Geliebtsein befähigt dich ja, dich auch verletzlich zu machen, dich zu öffnen, total, zu blühen.
Und, in Beziehung zu gehen.
Ja.
Schwierige Sachen auszuhalten. Und ich meine, vielleicht ist dieses Fotobeispiel gut, weil das ist sozusagen das, was man da momentan sieht. Ja, du sagst immer so, und plötzlich kommt irgendwie Licht ins Gesicht.
Mhm.
Das ist Christentum, aber dauerhaft, nicht als Momentaufnahme.
Ja.
Dauerhaft heißt nicht, dass es immer nur super läuft. Mhm. Ja. Dauerhaft heißt vor allem auch, wenn es nicht super läuft.
Ja.
Aber das zu leben, ist der christliche Glaube. Weil wir immer Zugang haben zu dieser Quelle. Und das ist eben nicht eine, es ist schön, wenn das funktioniert, so als Momentaufnahme. Ja, aber das ist ein gutes Bild für das, was eigentlich der Glaube ist, der christliche Glaube. Aber als Lebensstil, als bis zu meinem Totenbett und dann in Ewigkeit.
Ja.
Dann unbelastet in Ewigkeit von all dem. Ja?
Mhm.
Von all dem, was die Welt mir aufbürdet.
Ja. Ich muss sagen, ich tue mich immer schwer, mich an dieses Thema ranzuwagen, aber ich will es trotzdem ansprechen, weil ich denke, es ist wichtig mit allem, was wir jetzt auch schon so besprochen haben. Ich muss sagen, ich bin ein Mensch, ich bin sehr behütet aufgewachsen, ich habe wenig Leid erfahren in meinem Leben, deswegen Disclaimer, ich weiß nicht wirklich. Aber du hast gesagt, diese Freiheit ist unabhängig von deinen Umständen und wenn wir das sagen, dann müssen wir quasi auch hinschauen so auf das Leid und dieses große Thema, das sehr, sehr schwierig und heikel und verletzlich ist. Aber wie würdest du jetzt vielleicht sagen, so, ja, ein Umgang mit dem Leiden, der uns hin zu mehr Freiheit führen kann? Oder ich weiß nicht, wie du darüber sprechen würdest, aber ich wollte das nur noch anstoßen als Thema.
Ja, ich meine, dieser ganze Weg, der uns angeboten wird durch den Glauben der inneren Freiheit, der inneren des Heilwerdens, der ist eben, der heißt eben nicht, okay, ich schaue jetzt möglichst, dass ich mir Lebensumstände schaffe, die weniger Leid erzeugen. Das ist gut und richtig, das zu suchen, weil Gott will ja nie das Leid. Mhm. Ja, Gott will ja nie das Leid. Aber es gibt eben bestimmtes Leid, was ich überhaupt gar nicht kontrollieren kann. Das wird mir angetan oder das sind Umstände, weiß ich nicht, eben, in welcher Familie bin ich aufgewachsen? Wie viel Leid kam aus diesem ganzen familiären Umfeld, da kommt einfach viel Leid. Das ist so, ja. Wir leben in einer gebrochenen Welt. Es gibt so Dinge wie Unfälle, wie tragische Umstände, wie, weiß ich nicht, Naturkatastrophen. Es gibt einfach Umstände, die ich null unter Kontrolle habe.
Mhm.
Und deswegen ist es natürlich gut, wenn wir schauen, also für uns selbst, aber auch für die Welt da draußen, wie können wir Leid mindern? Das ist, glaube ich, wirklich ein Teil unserer Aufgabe als Christen. Mhm. Aber es gibt, also wir können nie das Leid komplett ausmerzen.
Mhm.
Das wird nicht gehen, solange es diese Welt gibt.
Mhm.
Und deswegen werden wir immer mit Leid leben müssen, sowohl persönlich als auch in der Welt.
Mhm.
Und die Frage ist jetzt, gibt es einen guten Weg im Leiden?
Mhm.
Oder ist der gute Weg nur, wenn alles Leiden
vorbei
ausgemerzt ist? Und jetzt einfach mal aufs persönliche Leben das zu beziehen, weil tatsächlich ist es auch wichtig, das zu verstehen für die Welt. Kann ich denn eigentlich, weiß ich nicht, darf ich eigentlich Freude empfinden, wenn es doch so viel Krieg und Leid auf der Welt gibt? Ja, zum Beispiel.
Mhm.
Also das ist schon auch bezüglich da draußen der Welt. Und die Antwort ist ganz klar, ja, darfst du.
Mhm.
Die Welt wäre umso schlechter, wenn wir jetzt alle uns sozusagen unser und das gute Leben, das die Freude, den Frieden und so weiter abhängig machen würden von den Umständen da draußen, die extrem viel Leid sind. Ja? Und persönlich heißt es eben auch, ist das gute Leben, ist der gute Weg, ein erfülltes Leben, ein gutes Leben, nur dann möglich, wenn ich möglichst das Leid eliminiere, so gut ich kann aus dem Leben.
Mhm.
Und das glaube ich nicht.
Mhm.
Das glaube ich nicht, sondern selbstverständlich kann ich eben, wie gesagt, daran arbeiten, gewisse leidvolle Umstände und so weiter möglichst zu korrigieren, sage ich mal, oder soweit es geht, aber es wird nicht ganz gehen, weil vieles ist nicht unter meiner Kontrolle und die Frage ist dann, okay, wie gehe ich mit Leid um? Und ich glaube, dass der christliche Weg und auch eine gewisse, sage ich mal, ein Weg im Glauben, eine gewisse Reife im Glauben misst sich daran, ob ich eigentlich gut leiden kann. Das klingt jetzt erstmal paradox, aber kann ich gut und innerlich intakt, was nicht heißt, dass es nicht auch durch schwierigere, also halt durch emotionale, alle möglichen emotionalen Zustände geht und so weiter, aber kann ich gut und innerlich intakt leiden? Hm. Kann ich durch Umstände durchgehen, die wirkliches Leiden bedeuten, in Beziehungen, in Umständen und so weiter? Kann ich das gut meistern mit dem Glauben? Und das heißt nicht, ich bin heroisch, ich lasse nichts an mich herankommen, ich bin Stoiker letztlich, ja, sondern kann ich das gut tun und in Beziehung bleiben? Es gibt einen tollen Autor, der hat ein Buch geschrieben, The Failure of Nerve, ein Jude, jüdischer Rabbi, der ist Edwin Friedman. Und der hat gesagt, kann ich so leben, das ist ein tolles Buch, der, kann ich so leben, dass ich die Umstände um mich herum, also dass die Umstände um mich herum nicht bestimmen, wie ich handle. Was heißt das? Das heißt natürlich nicht, dass ich nicht reagiere auf Umstände, dass ich nicht, also das ist klar, ja. Aber in meinem inneren Leben, in meinem Inneren werde ich dominiert von Leid, was um mich herum ist, was mich auch betrifft oder mir angetan wird. Oder bin ich da frei zu handeln, wie ich handeln möchte, wie ich reagieren möchte, wie ich es gut finde zu reagieren. Also eine Person, die mich enttäuscht, weil sie weil ich irgendeine Art von Ablehnung, Zurückweisung erfahre. Kann man sich am besten vorstellen, wenn es eben die nächsten Beziehungen sind. Ja, wenn es irgendjemand ist, ist mir egal. Hm. Was, wenn es meine Mutter ist? Mhm. Was, wenn es mein Vater ist? Mein Bruder, meine Schwester und so weiter. Kann ich in diese Art von Leid, das ist ein Leid, ja, was ich nicht erleben sollte im Idealfall, aber was ich erlebe, kann ich in diesem Leiden in Beziehung bleiben? Nicht aus der Beziehung rausgehen und sagen, so, das war's jetzt, weißt du was, ich haube die Tür hinter mir zu und so nicht, sondern kann ich in Beziehung bleiben und gleichzeitig mich nicht von diesem Leid, was mir da angetan wird, dominieren lassen und mein eigenes Verhalten nach diesem angetanen Leid ausrichten, sondern nach dem, wer ich bin und wie ich leben möchte und was ich in diese Beziehung einbringen möchte. Mhm. Das meine ich mit gut leiden können. Mhm. Also kann ich gut Leid erleben? Mhm. Weil wir erleben Leid, ja, mhm. auf unterschiedlich starke Weise. Wir erleben Leid. Und kann ich gut verbunden bleiben mit diesen Umständen oder mit dieser Beziehung oder mit diesen Menschen und gleichzeitig ich sein, wirklich ich sein, in Freiheit handeln. Mhm. Und nicht einfach nur als Reaktion, die aus einem Denken, wenn du mir das tust, tue ich dir das. Wenn du mir das tust, ziehe ich mich zurück. Wenn du mir das tust, schreie ich dich an. Wenn du mir das tust, kann ich dich nicht mehr lieben, mhm. sondern kann ich das trotzdem. Und das heißt für mich, gut mit Leid umgehen. Und das kann ich beziehen auf jegliche Umstände. Mhm. Auf typische Beispiel Gefängniszelle, ja. Mhm. Kann ich in der Gefängniszelle sagen, okay, ich bin nicht einfach Opfer der Umstände, die mir angetan werden, sondern ich bin ich und ich handle aus meiner Identität heraus. Mhm. Und ob das Umstände sind oder eben eine Beziehung und so weiter, das ist bezieht sich auf alles. Mhm. Und das ist letztlich, sind diese Umstände ganz oft Leid. Irgendeine Art von Leid. Mhm. Also es lebt einfach niemand immer nur in Umständen und Beziehungen und sagt, das ist genauso, wie ich es mir gewünscht hätte, das ist genauso, wie ich es mir ausgedacht hätte, wenn ich könnte und so, sondern es ist oft anders. Mhm. Es ist oft schwieriger, es ist oft konfliktreich. Ja. Mhm. Wie lebe ich diese Situation? Daran beweist sich's. Mhm. Und dort, ehrlich gesagt, beweist sich die unglaubliche Tiefe und Wahrheit unseres christlichen Glaubens. Mhm. Da wird's ernst. Mhm. Und da beweist sich, dass es wahr ist. Mhm.
Wenn du jetzt so in einem super rapid fire, jemand, der jetzt so sich denkt, okay, ich weiß nicht genau, wo ich jetzt anfangen kann, gibt es irgendwie, keine Ahnung, ein Buch, das du empfiehlst oder Steps, die du empfiehlst, so wirklich ganz kurz so, hey, wenn du jetzt tiefer tauchen willst, fang mal hier ABC an. Hast du da irgendwelche Empfehlungen oder?
Also es gibt viele Ressourcen. Es gibt Bücher auf jeden Fall, also es gibt Bücher zu Heilung gut, ich kenne jetzt viel auf Englisch, sind teilweise aber auch übersetzt. Autoren, die mir da jetzt in den Kopf kommen, sind Mary Healy zum Beispiel, die ganz viel über das Übernatürliche, auch da ist natürlich immer die Heilung drin. Damian Stein, Bob Schutz, also da gibt es ganz viele echt gute Autoren, die zu diesem ganzen Thema schreiben. Mhm. Ja? Ein Buch heißt einfach Heilung, kann man sich googeln. Das sind echt super Ressourcen, einfach um mal zu sagen, okay, der Glaube hat so konkreteste Auswirkungen auf mein Innenleben, meine Heilung, und zwar sowohl körperlich als auch seelisch, also psychisch, innere Heilung. Ja? Mhm. Das ist, glaube ich, total wichtig. Da kann man einfach anfangen, sich damit sich einzubringen. Es gibt, habe ich selber gemacht, es gibt gibt was relativ Neues, das heißt Encounter School of Ministry. Das ist ein 2-jähriger Lehrgang, wo man in dieses ganze Thema einsteigt. Heilung, äußere Heilung, innere Heilung, frei werden. Was ist meine Identität? Total spannend, dauert 2 Jahre. Gibt es online auf Deutsch, gibt es hier in Wien live. Kann man sich auch informieren. Sind total coole Ressourcen, ja, weil ich da einfach einsteigen kann, lernen kann. Ah, okay, das heißt der Glaube für diesen Bereich. Ah, okay, so kann ich daran gehen. Ah, okay, so kann ich drum beten oder dafür beten oder hineinbeten. Also da gibt es echt Ressourcen, auch gerade die Ressourcen, die jetzt sozusagen auch entstanden sind, so über die letzten Jahre. Zum Beispiel Encounter ist so über die letzten Jahre entstanden und sind einfach tolle Ressourcen, sich da hinein zu vertiefen und da einfach echt einen Weg zu gehen. Und ich will nur dazu fügen, dass es nicht für jemand, der sagt, ich habe mein ganzes Leben ist einfach ein einziger Scherbenhaufen. Natürlich ist es dann umso dringender. Aber bei mir war es nicht ein einziger Scherbenhaufen. Und ich muss sagen, ich bin so unendlich dankbar, auf diesen Weg irgendwie entdeckt zu haben und auch wirklich gehen zu können mit sehr konkreten Mitteln und Tools, sage ich mal. Das ist nicht nur, wenn man jetzt sagt, ich habe einen riesen Brocken zu lösen, sondern das ist meiner Meinung nach für jeden Menschen, für jeden Christen der Weg, der in die Freiheit führt. Was ist denn sonst der Glaube?
Mhm. Ja. Mhm. Jetzt zu guter Letzt kriegst du noch die Frage, die jeder beantworten muss.
Oh, jetzt bin ich voll unvorbereitet. Stunde. Okay. muss ich da mit einem Wort drauf antworten?
Nein.
Okay, gut.
Der Podcast heißt Unverschämt katholisch.
Ja.
Und ich frage meine Gäste immer ganz gern, warum sie unverschämt katholisch sind.
Bei mir ist es ganz easy. Ich bin überhaupt nicht katholisch aufgewachsen, nicht christlich, ungetauft. Und es wurde mir einfach geschenkt. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich gedacht habe, will ich denn katholisch sein, will ich es nicht sein, wie ist das? Gibt es auch im Übrigen diese Wege. Und die sind nicht irgendwie weniger gut, sondern es ist auch was total Schönes, wenn man sich da sozusagen durchringt und dann irgendwann zu einer Entscheidung kommt. Bei mir war es einfach anders. Bei mir ist Gott ins Leben hineingebrochen, vollkommen unerwartet, als ich 17 war, fast 18, und an einem Pfingstsonntag im Übrigen. Und so stark, dass sich mein Leben in diesen Sekunden um 180 Grad geändert hat, von hier nach dort. Und seitdem bin ich auf diesem Weg und ich werde auch nicht mehr von diesem Weg runtergehen, weil das ist der viel bessere. Und das ist einfach, das ist einfach pures Geschenk gewesen in meiner. Natürlich, danach fängt ein Weg an und man muss sich dann auch auf den Weg begeben und selber was dazu tun. Und also, das ist nicht einfach nur, ich bin da nicht passiv und es passiert mir irgendwas. Ja? Aber das auslösende Erlebnis, warum ich katholisch oder vielleicht unverschämt katholisch bin, das heißt, Ich hab nie das Gefühl gehabt, ich muss mich irgendwie entschuldigen, dass ich jetzt katholisch bin oder so, ja, sondern dass es so eine lebensverändernde Realität für mich gewesen als junge Erwachsene, dass ich mir denke, wie soll man denn sonst leben? Also natürlich ich weiß ja, wie ich davor gelebt habe, und ich sehe auch viele, die natürlich ohne Glauben leben. Aber ich denke mir, es gibt doch nichts Besseres. Und vor allem ist das ein Weg, wo nach oben hin alles offen ist. Das gibt nicht das ist nicht gedeckelt. Es gibt nicht ein Glas-Ceiling, wo ich irgendwann dran stoße und sage, so, jetzt habe ich alles gesehen und da geht es jetzt nicht weiter. Und jetzt ist so einfach halt so Routine, ja, Alltag. Mhm. Das ist einfach im Glauben nie so.
Ja.
Das ist einfach nicht so.
Ja.
Es gibt, bis wir den letzten Atemzug tun, ist dieser Weg immer weiter, tiefer, schöner, vielleicht auch mal schwieriger, aber dadurch dann auch wieder tiefer. Also das hört einfach nicht auf.
Amen. So cool. Sophia, herzlichen Dank, dass du heute da warst. Es hat so Spaß gemacht, mit dir zu quatschen.
Gerne, genau. Hätte noch weitergehen können.
Ja, voll. Die Stunde ist dann immer kurz.
Ja, stimmt. Stimmt, ja.
Danke vielmals.